Heute bei Abteilung Basketball. Ein Verein auf der Suche nach sich selbst. Ein Trainer auf Vereinssuche. Und der beliebteste Spieler der Liga sucht den richtigen Weg in Griechenland. Gut, dann geht's los. Herzlich willkommen, liebe Abdis. Volle Konzentration, obwohl ich vor wenigen Sekunden noch den halb entblößten Oberkörper von Xandi gesehen habe. Guten Tag, da muss man sich erstmal wieder fokussieren. Das machen wir, Xandi, weil wir haben viel zu besprechen in dieser Woche. Es ist sehr viel los, wir sind wieder im normalen Rhythmus. Danke nochmal an die viele positive Resonanz zu unserem Sonderpodcast mit Daniele Baiesi. Bin sehr viel angesprochen worden, also sehr, sehr viel.
Erzähl mal, du warst ja wieder unterwegs in der Republik.
Genau, also ich habe viele Zuschriften bekommen. Ich war in Bamberg, was ja auch ganz spannend ist, dort die Resonanz zu erfahren, weil Baiesi ja in Bamberg war. Aber insgesamt, also wirklich sehr positiv. Ich war ein bisschen skeptisch, weil Englisch und hoher Wortanteil.
Ja, auch die englische Sprache wurde thematisiert.
Also ja.
Genau, also ist das jetzt gut oder schlecht, wenn man einen englischen Podcast macht und da davon ausgeht, dass der BBL-Fan das versteht?
Genau, davon sind wir einfach ausgegangen, jedenfalls die meisten. Was hier noch interessant ist, dass diejenigen, die uns gesagt haben, dass das wirklich sehr, sehr hörenswert war, ihn sehr konzentriert gehört haben und teilweise sogar mehrfach. Und das ist natürlich zum einen die Oberabsolution, also vielen Dank für dieses große Interesse. Und zum anderen genau richtig bei diesem Podcast. Man darf den, glaube ich, nicht beim Kochen hören oder so nebenher.
Sonst sage ich ja immer gerne, Podcast ist ein Sekundärmedium, weil man so schön Sachen daneben machen kann oder gut dazuhören kann. Aber Daniele Baiesi, der verpackt natürlich sehr viel zwischen den Zeilen, über den Zeilen, links, rechts und auch darunter gerne mal.
Und wenn man ihn wirklich konzentriert hört, dann erfährt man, viel mehr als vielleicht nur beim beiläufigen Hören. Das ist generell vielleicht im Leben so, aber in dem Fall ganz besonders. So, es war Pokalwochenende, Xandi.
Was hast du gesehen? Davor war aber noch der erste Auftritt des FC Bayern München mit dem neuen Trainer.
Ja.
Ja, das war
am Damit Tag möchtest zuvor. Du anfangen.
Gut. Naja, das passt ja noch dazu.
Ja, oder? Genau.
Also,
kurioses Spiel, zwei völlig unterschiedliche Halbzeiten, sagt man glaube ich gar nicht, weil die Halbzeit ist das zwischen den beiden Hälften.
Spielhälften.
Ja, irgendwie so.
Ist korrekter,
glaube ich. Über Olympiade und Olympia. Genau, also Bayern erste Hälfte.
Dein Eindruck, erste Hälfte unverändert.
Ja, unverändert, also wirklich.
Komische Körpersprache, ganz, ganz passiv. Alex King wurde gecuttet vor dem Spiel.
Das wurde heißt, gecuttet,
Energizer von der Bank war da nicht vorhanden, aber gut, es gab die Guard-Thematik.
Er wollte ein bisschen schneller spielen, er hat eben gewusst, dass Spieltempo soll ja erhöht werden. Das ist ja eine der Geschichten, die wir auch thematisiert haben. Mehr Tempo und schnellerer Basketball.
Ja.
Erste Hälfte Desaster. Ja. Überragender Mike James. Überragender Darren Hilliard. Unfassbar.
Ja. Ja.
Und dann hat Moskau einfach vergessen, das weiterzuspielen. Und die Bayern haben das genutzt, sind so schnell zum Anschluss gekommen, hatten echt die Chance, in Führung zu gehen.
Von minus 20 auf plus 1 und dann war es ein Dreier aus der Ecke von was, Lucic oder Koponen, ich weiß nicht mehr, aber das hätte die Führung sein können.
Ja, es war ein Koponen Zweier.
Ein weiter Koponen Zweier.
Aus dem Dribbling heraus. Ich glaube, das war schon mal auf jeden Fall eine gute Reaktion in der zweiten Hälfte. Ob sie da jetzt noch von runterbeißen können in den nächsten Wochen, weiß ich auch nicht. Die beiden Spiele jetzt in Athen und Piräus, wo sie ja jetzt Doppelspieltag haben, werden sicherlich sehr, sehr aufschlussreich werden, weil auswärts war ja bekanntermaßen in den letzten Wochen und Monaten das Hauptproblem.
Wir halten ganz kurz fest, Spielfreude war ja auch ein Thema, auch bei euch im Kommentar.
Also
Alex Vogel und du habt das immer wieder angesprochen. Und das war im dritten Viertel, hast du das gesehen und da war ja wirklich ein Timeout, das habt ihr auch thematisiert, so Timeout von Kostic, um eigentlich ein bisschen langsamer oder ein bisschen runterzukommen gefühlt, so weil sie ja fast schon überdreht haben, so wie so überschüssige Energie, die raus musste.
Ja. Also die Mannschaft ist auf jeden Fall auch so ein bisschen in der Pflicht. Scheinbar haben sie die Lust in den letzten Wochen komplett verloren. Radonjic ist nicht der Typ gewesen, um das wiederzubeleben. Ich möchte an dieser Stelle mal Folgendes sagen.
Oh ja,
man sollte sich ja selten loben.
Ich glaube, das wird jetzt
magical.
Ja, sag. Aber Im Grunde haben wir die letzten 18 Monate hier im Podcast und in den Spielen des FC Bayern München ganz schön oft ganz nah dran an der Wahrheit gelegen. Nämlich, dass Dejan Radonjić eigentlich von Beginn an die falsche Wahl war. Ne, wirklich. Also das, was ich ihm zugute halte, ist, dass er die Mannschaft in einer schwierigen Situation übernommen hat. Er hat natürlich gesehen für sich, das ist die Chance meines Lebens, meine erste Auslandsstation sozusagen und dann beim FC Bayern bei einem Projekt, wo ganz Europa trainieren und spielen will.
Ja.
Aber die Defizite, die wir im Laufe der Monate danach angesprochen haben, speziell dann in seiner zweiten Saison, da waren wir immer ganz nah dran an der Sache, wie es wirklich war.
Also zwei Sachen dazu. Ich glaube nicht, dass ganz Europa bei den Bayern spielen und trainieren will. Das ist einfach noch nicht so. Also das hätten wir gerne, aber ich glaube nicht, dass das so ist. Also du kriegst nicht jeden Spiel. Das ist einfach. Also das habe ich auch versucht mit Daniele letzte Woche so ein bisschen zu thematisieren. Da gab es aber sehr viel nur zwischen den Zeilen. Und der andere Punkt, Peak Radonjić war ja eigentlich diese Wahnsinns-Defense gegen Alba in den ersten Finals. Mhm. Da haben die eine Verteidigung gespielt und waren wirklich auch variabel und haben auf dieses Hatchen von den Berlinern reagiert. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist eine Top-Euroleague-Defense. Aber das war halt nur gefühlt ein paar Wochen lang.
Naja, du musst dann und irgendwie auch
das eben... Dann haben die Argumente gefehlt. Ja. So, weil wenn die Defense nicht passt, über die er sich definiert, dann hast du natürlich ein Riesenproblem.
Weil du dafür auch den emotionalen Background brauchst. Wir gehen jetzt zum nächsten Schritt. Wir haben viel über die Bayern gesprochen, jetzt reden wir über alle anderen. Nämlich vor allen Dingen auch über die beiden Pokalfinalisten. Magenta Sport.
Bravo, wir haben ein Finale.
BBL-Pokal.
Toller Wettbewerb. Richtig toller Wettbewerb.
Toller Wettbewerb mit einem großen Haken. Darüber werden wir jetzt auch reden. Das Finale wird sein, Alba Berlin gegen die EWE Baskets Oldenburg. Berlin hat das Heimrecht zugelost bekommen. Aber sollen wir erst über die Hallenproblematik reden oder sollen wir erst über Sport reden?
Schon.
Also erst, es gibt keine Halle für den Finaltag, weil die Eisbären Berlin die Mercedes-Benz Arena belegen und die Füchse
schon lange.
Die Füchse.
Ausverkauft, Eisbären gegen Mannheim. Mhm.
Die Füchse, die Max-Schmeling-Halle.
Mhm. Und es gab ja Überlegungen, nach Hamburg zu gehen.
Ja, also erstmal ist das natürlich Wasser auf die Mühlen von den Menschen, die sagen, man muss vor der Saison einen neutralen Finalort bestimmen, damit man an dem Tag sicher eine Halle hat. Das sehe ich auch so. Beziehungsweise, wenn du es nicht garantieren kannst, dass du an dem Finaltag eine Halle hast, darfst du vielleicht auch den Wettbewerb gar nicht mitspielen. Keine Ahnung. Ich meine, das ist natürlich jetzt tatsächlich absolute Kacke. Das ist so amateurhaft, dass ich mich was unter den Tisch schmeißen muss. Von allen Beteiligten. Von allen.
You are a hater.
Nee, es gibt ja nicht, also soll ich jetzt sagen von Marco Baldi, soll ich sagen jetzt von der BBL, soll ich sagen von den Eisbären, von der Anschützgruppe, dem Besitzer der Eisbären und der Mercedes-Benz Arena?
Also wir übertragen ja auch Eishockey und deshalb wissen wir, wie die Spielpläne in der DL zustande kommen und das passiert sehr, sehr früh und sehr, sehr professionell. Also da weißt du einfach, okay, das ist ein Eisbären-Heimspiel, das wissen die Mannheimer Auswärtsfans sehr, sehr früh, das ist ein Topspiel. Die freuen sich da, nach Berlin zu fahren und das ist einfach ausverkauft. Mhm. Schon seit Monaten anscheinend, weil das ist halt so eine Art Gipfeltreffen.
Ja.
Und dann steht das eigentlich außer Debatte. Und natürlich, ja, es gab dann die Überlegung, tatsächlich nach Hamburg zu gehen, also das Heimspiel der Berliner in Hamburg auszutragen.
Mhm. Ja. Fakt ist, es ist logischerweise Dienstag. Logisch ist nicht, aber aktuell ist Dienstag.
Dienstag 4:20 ist es.
Genau. Und also 16.20 Uhr, meint Xandi. Mhm. Es gibt noch keine Entscheidung, aber es gibt Überlegungen logischerweise. Und eine wäre wohl, die haue ich jetzt einfach mal raus, obwohl ich nicht glaube, dass das sein wird, dass die Eisbären mittags um 12 in der Mercedes-Benz spielen und danach in einem 3- bis 4-stündigen, wir bauen jetzt die Cheops-Pyramide nochmal neu auf, Anstrengung, die ganze Halle befreit wird vom Eis und Parkett gelegt wird und Basketball gespielt wird.
Ja, weißt du, wie das funktioniert?
Ich glaube, das Parkett kommt aufs Eis drauf.
Genau, das Eis liegt immer, das ganze Jahr, also auch bei Konzerten. Und baust das Parkett drauf. Das Problem ist nur, die Spielfläche beim Eishockey ist deutlich größer. Das heißt, du hättest mehr Abstand zum Basketballspielfeld, weil das wäre wohl nicht machbar, dass du auch noch die sogenannten Teleskoptribünen ausziehst.
Ja. Und da, wo der Alba-Fanblock auch ist.
Ja, also es gibt einen riesen Stehplatzsektor auch bei den Eisbären. Und das matcht aber nicht ganz. Also ganz, ganz final habe ich es auch noch nicht verstanden. Aber ich habe mich ein bisschen damit auseinandergesetzt, weil ich diese Gerüchte auch schon gehört habe. Und
es muss ja auch für mittags noch so eine Art Warm-up-Halle geben, oder? Für einen Shootaround.
Ja, das ist ja die Trainingshalle von Alba.
Das ist die Trainingshalle.
Ja. Okay. Also das sollte kein Problem sein.
Okay. Also das wäre eine Option. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Weil wenn ich um 12 Uhr anfange, Eishockey geht 2 Stunden, sage ich mal. Ne?
3 Stunden.
3 Stunden?
3 Stunden brutto, sage ich mal. Wenn das kann eine Overtime geben. Dann
also 15 Uhr sind die aus der Halle raus. Also
du spielst netto ja 3x 20 Minuten und hast Drittelpausen von 18 Minuten. Allein das ist schon mal ein Brett.
Mhm. Ja. Okay, 15 Uhr ist der Schluss.
Ja, sehr konservativ gerechnet.
Dann fangen die um 15 Uhr an, den Boden zu verlegen.
Ja, die werden wahrscheinlich direkt nach Spielende beginnen und du hast dann noch ein bisschen TV-Nachberichterstattung und ja. Also sagen wir mal 14:30, wenn es super läuft.
Es dauert angeblich 3 bis 4 Stunden.
Ja, eben. Deswegen glaube ich, dass es da diese Tribünenproblematik geben könnte.
Also wir reden von 4 Stunden, sage ich mal. Dass dann der erste Basketballer da drauf gehen kann.
Das wäre zu spät. Sie müssen schneller sein.
Also 3 Stunden.
Ja.
Das wäre 17.30 Uhr.
Ja, also 18 Uhr.
18 Uhr,
maybe.
Sagen
wir mal. Maybe.
Tip-off, die müssen ja machen ja auch ein Aufwärmprogramm.
Du ja, musst 18 Uhr ja Tip-off.
19 Uhr Tip-off.
Naja, 18 Uhr.
Geht doch nicht.
Ja, also 19 Uhr geht noch weniger, weil du hast ja, ich weiß nicht, ob du die Presseaussendung mit Oldenburger gesehen hast, die vor wenigen Minuten kam.
Nein, bringe mich dort auf den aktuellen Stand, bitte.
Du hast aber Zugriff auf dieses Postfach.
Das ist, glaube ich, eine Lüge, beziehungsweise...
Du hast dein neues schickes MacBook, dein 16 Zoller, gell, du feiner Herr, da hast du noch nichts eingerichtet.
Erzähl weiter.
Also am Anfang viel Blabla. Mhm. Wir haben Verständnis für die Situation, in der die Berliner stecken, die sicherlich mit Hochdruck an einer Hallenlösung in Berlin arbeiten. Genauso bitten wir allerdings um Verständnis für unsere Situation. Bis letzte Woche waren alle 4 Halbfinalisten aufgefordert, der Liga eine Heimspiellösung zu präsentieren. 3 Clubs haben das getan, Berlin sucht noch nach einer Lösung. Verfolgt man die Aussagen, vor allem in den Berliner Medien, so haben wir aktuell die Befürchtung, dass das Spiel an dem Finalsonntag in die Abendstunden gelegt werden könnte. Sollte es so kommen, wäre das nicht nur für unsere Fans eine Katastrophe, wenn von dieser fast schon traditionellen nachmittäglichen Tip-Off-Zeit abgewichen würde. Zudem können wir aufgrund der Unklarheit viele Vorbereitungen nicht in Angriff nehmen, zum Beispiel das Organisieren von Fanbussen und Fanfahrten. Wer am Montagmorgen arbeiten muss, kann im Normalfall diese Reise nicht antreten, wenn dieses Spiel in den späten Abendstunden stattfinden würde. Und wann steht man schon mal in einem Finale? Shots fired, würde ich sagen.
Shots fired from the North. We are the North. Ja, spannend. Oldenburg werden wir gleich noch ein bisschen...
Weißt du, was das war gerade?
Das kenne ich nicht. Das ist zu viel.
Deshalb kann nicht in Hamburg gespielt werden.
Ah, das ist dann Slipknot.
Ja. Und ich spiele auch am Montag in Berlin. Wie findest du das?
Das ist ungefähr so... Das ist... Weiß ich nicht. Das ist grauenvoll.
Grauenvoll? Aber warte. Ist ja noch nicht mal Gesang am Start.
Die singen auch noch, oder? Mach das bitte weg. Abdis sind geräuschempfindlich. Boah, nee, das ist ja eine Katastrophe.
Aber die verkaufen halt Barclaycard Arena aus am Sonntag, am 16. und am 17. spielen sie direkt in der Mercedes-Benz Arena.
Ach komm.
Ja.
Die spielen
große Multifunktionsarena.
Ja, also wir werden natürlich sehen, wie das ausgeht.
Auf jeden Fall deutliche Worte von den Oldenburgern.
Genau. Ja, beide haben sich verdient für das Finale qualifiziert. Ich habe jetzt von Ulm-Oldenburg habe ich nur mit einem halben Auge gesehen.
Ich auch, ich bin spät rein und da war irgendwie Ulm schon, hat sich schon ergeben und da war noch nicht mal viertes Viertel gefühlt. Also.
Aber was dann die Berliner in Bamberg gespielt haben im dritten Viertel. Reset-Knopf. Das war natürlich fantastisch. Das dritte Viertel war eine Sensation.
Das war richtig gut. Du warst vor Ort.
Ja, Problem aus Bamberger Sicht meines Erachtens und das ist etwas, was gar nicht geht, dass die Mannschaft tatsächlich ihre Einstellung auch verloren in diesem dritten Viertel. Und das ist das, wovon sie ja mit leben. Hasseln, beißen, Talent ist weniger da als bei Alba Berlin, da muss man es auf eine andere Art wettmachen. Und das haben sie im dritten Viertel überhaupt nicht aufs Parkett bekommen. Wenn du die Mentalität nicht hast, gegen Alba da wirklich dein letztes Hemd zu geben.
Super tough.
Dann ist super es tough. Sehr enttäuschend.
Und wie man hört, also laut Radio Bamberg, hätte Michael Stoschek die Halle verfrüht, sehr wütend verlassen. Ich konnte das noch nicht verifizieren.
Wir können es auf einen Punkt runterbrechen, Xandi. die Bamberger sind europäisches Mittelmaß maximal. Und das liegt daran, dass sie diese Entscheidung gefällt haben, in der Champions League zu spielen.
Ja,
Champions League ist wie Cola trinken. Du denkst dir, das kann ja nicht so schlimm sein, weil es machen ja viele und kennt ja jeder, schmeckt gut. Aber auf Dauer merkst du, was es mit deinem Körper macht. Aha, auf Dauer ist es schädlich für deinen Körper. Du wirst dick und träge. Und wenn du Euroleague spielst,
was ist das? Ein Smoothie?
Das ist ein Smoothie. Und zwar ein grüner.
Okay.
Mit Grünkohl, mit Blattspinat, wo du denkst, kriege ich nicht runter. Aber wenn, dann ist es richtig gut für deinen Körper. Und das war grüner Smoothie gegen Cola, was wir da gesehen haben.
Hattest du denn dir zurechtgelegt?
Den habe ich mir zurechtgelegt, weil er mir heute Morgen bei meinem morgendlichen Spaziergang einfiel, wo ich dachte, wie kann man das vergleichen, was die Champions League mit einem Team macht. Und der Fehler, den die Bamberger begangen haben, war, dass sie den Eurocup nicht in Angriff genommen haben.
Finde ich auch. Bin ich bei
Sie
dir?
Sind, also
der Vergleich, mega. Ich muss den gerade ein bisschen verarbeiten.
Sie sind den Verlockungen der Champions League erlegen. Ich glaube, da gab es ein bisschen Antrittsgeld und die Chance, dass man vielleicht einen Wettbewerb gewinnt.
Also ich habe,
so, weißt du, sowas.
Ja, genau. Ne? Das ist ja, und dann kriegst du
und
so
dann auf den Euroleague mal zu sagen, der Euroleague mal zu sagen, passt mal auf, ihr wollt uns ja sowieso nicht.
Das ist der Hauptgrund auch.
Dann gehen wir halt weg.
Ja, wir hatten ja das Interview von Jordi Bertomeu und auch da hat er auch nach dem Interview deutliche Ansagen gemacht. Das kann man jetzt nicht zu sehr ausbreiten, aber da lag schon einiges im Argen, weil sie halt ausgegangen sind davon, dass man sich mehr um sie bemüht, in die Euroleague zu kommen, aber die Wildcard war halt an die Bayern vergeben und das hat der Club einfach persönlich genommen.
Genau, und das war der Fehler. Sie hätten sich an den Eurocup dranhängen müssen. Man sieht es jetzt bei einer Mannschaft wie Oldenburg, die eine wesentlich bessere Entwicklung durchmacht. Die Sache ist ganz konkret, gute Spieler, die gutes Geld verdienen können, und das kann man in Bamberg übrigens immer noch, das ist ja nicht so, dass die kein Geld mehr haben, gehen aber eher zu Eurocup-Mannschaften, weil der Eurocup ist Vorhof zum Paradies, das ist Vorhof zur Euroleague.
Die Finalisten qualifizieren sich für die Euroleague.
Genau, und gehen nicht zu einer Champions-League-Mannschaft. Du bekommst sehr viel schwieriger gute Spieler, wenn du nur Champions League spielst. Machen wir uns nichts vor, die Champions League ist Käse. Natürlich sollten Eurocup und Champions League irgendwann mal zusammen ineinander aufgehen, damit man unterhalb der Euroleague nur noch einen Wettbewerb hat. Und von dem FIBA Eurocup mal ganz zu schweigen.
Den gab es immer und ich habe das lustigerweise heute beim Mittagessen mit unserem Kollegen Flo Weiß diskutiert. Früher war es ja wirklich so, FIBA Eurocup, dann konnte sich der Sieger dieses Wettbewerbs für den Eurocup qualifizieren. Früher ist das ja FIBA Euro Challenge. So. Und dann hattest du halt drei Wettbewerbe, macht ja nichts. Aber es war eindeutig, Sieger Eurocup qualifiziert sich für die Euroleague und die Euroleague, wer damit spielt, gut, das war jetzt nicht ganz so nachvollziehbar. Aber du hattest halt diese drei Wettbewerbe und die FIBA hatte halt diesen einen. Und nur diese eine zusätzliche, die komische namens Champions League, bringt halt alles durcheinander. Ja. Rufen wir jetzt an bei einem Champions League-Teilnehmer.
Wir rufen jetzt an.
Komm, fang gleich mal so an. Mach mal das Smoothie-Cola.
Stimmt, Rede. Ja, da muss ich jetzt auch. Das wird jetzt gar nicht so einfach, ne? Weil die Telekom Baskets Bonn spielen auch in dieser Cola-Liga. Hey. Aber du siehst, was dabei rauskommt. Sie sind Tabellen 16. in der Easy Credit BBL. Sie spielen komischerweise besser in der Champions League, aber das werden wir noch mit dem Sportdirektor, mit dem sportlichen Leiter, so nennt er sich, Michael Wichterich, jetzt besprechen. Wir wollen über die Krise der Bonner reden mit ihm, weil...
Schneller Schwenk, ja, aber...
Weil natürlich die Mannschaft hochambitioniert in die Saison gestartet ist. Neuer Trainer mit Thomas Pech von Alba Berlin gekommen. Und man dachte, jetzt wird alles gut und jetzt machen wir einen richtigen Run. Und es geht komplett nach hinten los. Und über die Gründe dort und über die Situation wollen wir jetzt mit ihm reden. Und deswegen grüßen wir nach Bonn. So, da haben wir ihn, Michael Wichterich. Grüß dich.
Hallo und hallo Alex.
Hallo.
Ja, wir haben es im Vorgespräch schon mal ganz kurz angedeutet. Die Euphorie zu Saisonbeginn bei uns allen, glaube ich, relativ groß. Da kommt mit Thomas Pech einer, wo man denkt, okay, jetzt kommt Alba Berlin Light 2.0, keine Ahnung. Also so ein bisschen neuer Wind, neue Richtung, neuer Ansatz. Und dann steht man jetzt auf Platz 16, Punkt gleich fast, wenn man so will, ein Spiel weniger als der Tabellenletzte. Kannst du, bevor wir vielleicht ins Detail gehen, aus deiner Sicht das Hauptproblem benennen? Also woran das jetzt so ganz konkret, oder gibt es mehrere Baustellen? Oder sagst du, es ist eine Geschichte, über die wir immer noch, an der wir immer noch zu arbeiten haben?
Also grundsätzlich muss man vielleicht mal zu Anfang sagen, dass unser Plan es nicht war, Alba Light auf die Beine zu stellen, sondern mit Thomas jemanden reinzuholen, der ja mit einem sehr guten Basketball-Sachverstand zu uns kommt, mit einer neuen Spielidee und vor allen Dingen auch mit einer neuen Spielidee, die so ein bisschen auf alten Basketstugenden fußt, nämlich schnell spielen, den Ball teilen, rausgehen und als Team kämpfen und gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, es ließ sich gut an. Die Euphorie war auf jeden Fall da, das haben wir alle gemerkt. Und auch die Vorbereitungen, die ersten Spiele, vor allen Dingen auch die Champions-League-Spiele, haben eigentlich in eine gute Richtung gedeutet. Aber irgendwie haben wir unseren Rhythmus verloren. Und ja, manchmal ist es so, dass du am Anfang Situationen hast, wo du auch so ein bisschen am Scheideweg stehst, wo du ein paar gute Aktionen setzt, die Spiele gewinnst, in eine andere Richtung durchstartest. In unserem Fall war es sicherlich dann in die falsche Richtung. Aber das greift natürlich auch zu kurz. Mhm. Am Ende des Tages sind wir, glaube ich, mit einer Mannschaft unterwegs, die zwar individuelle Qualitäten hat, aber nicht so zusammenpasst, wie das sein muss, um für Bonn gewohnt die Playoffs anzugreifen. Uns fehlt ein gesundes Maß an Athletik in der Mannschaft. Ich glaube, wir sind mit die schlechteste Defensiv-Rebound-Mannschaft. Unsere Zweierquote ist auch eine der schlechtesten der Liga. Und von daher fängt es, glaube ich, auch mit der Mannschaftszusammenstellung einfach mal an.
Mhm. Gut, also da ist dann der Trainer ja fast so ein bisschen außen vor, oder? Denn die Mannschaftszusammenstellung hat ja auch was mit dem sportlichen Leiter zu tun.
Ja, ich glaube, das ist korrekt. Wobei wir es in der Vergangenheit immer so gehalten haben, dass wir in Bonn immer gemeinsam entscheiden, immer Head Coach und Sportmanager zusammen. Und genauso wenig, wie man dann in den guten Zeiten sich selbst nach vorne stellt, ist es auch so, dass man in schlechten Zeiten logischerweise Verantwortung übernimmt. Aber nochmal, ich glaube, wir haben schon Qualitätsprobleme in der Mannschaft und am Ende des Tages bin ich sicherlich auch mit der Hauptverantwortliche. Mhm. Und wir müssen jetzt hier auch einen gemeinsamen Weg finden, da wieder rauszukommen.
Ja, wir haben das in diesem Podcast gar nicht so lange her schon mal mit unserem Experten Alex Vogel diskutiert. Wir haben eigentlich alle daran festgehalten, dass man jetzt nicht unbedingt sofort den Trainer rauswerfen sollte. Also das ist zwar immer die einfachste Lösung, aber ich glaube in dem Fall vielleicht sogar mit die schlechteste, denn ich glaube nicht, dass jetzt da, aber unabhängig davon geht es trotzdem so ein bisschen um das, was Thomas Pech mitgebracht hat, nämlich wir haben das auch bei den Live-Übertragungen schon thematisiert. Das Spielsystem fußt auf Read und React, also lesen und reagieren. Das heißt also, gerade in der Offensive wird den Spielern eine gewisse Freiheit mitgegeben, Spieldinge, Situationen zu erkennen und entsprechend darauf zu reagieren. Das ist schon ein bisschen Aito-Style, also das ist ein bisschen Alba, aber das ist ja nicht nur Alba. Jetzt ist die Frage, ist das der falsche Stil für diese Mannschaft oder sind die Spieler die falschen Spieler für dieses System?
Ja, ich glaube, wie man es jetzt dreht und wendet, ist nicht unbedingt relevant. Es funktioniert in dem Sinne nicht. Mhm. Und ich glaube schon, dass es ein sehr anspruchsvolles System ist. Und wenn du siehst, dass ja selbst Spieler wie TJ DeLeo, den ich für einen äußerst überdurchschnittlichen Basketballspieler halte, lange Zeit gebraucht hat, um auf Touren zu kommen, dann kann man, glaube ich, daran ablesen, dass das schon sehr viel Basketballintelligenz verlangt von den Spielern. Und wir haben lange daran festgehalten, haben jetzt viele Sachen angepasst, um das System zu vereinfachen. Am Ende des Tages ist es natürlich durchaus eine existenzielle Situation geworden, wo wir auch nicht weiter dem Optimum hinterherrennen möchten in Sachen Spielsystem, sondern es geht einfach darum, jetzt auch Spiele zu gewinnen, Dinge einfacher zu machen und so dann auch erfolgreicher gestalten zu können.
Gut, das ist mit der Verpflichtung von Gino Lawrence sicherlich als neuen Aufbauspieler da einen Schritt in diese Richtung. Andererseits frage ich mich, wenn man defensiv, wie jetzt gegen Braunschweig, dann plötzlich 58 Punkte kassiert in einer Hälfte, was hat das eigentlich mit Read und React zu tun? Defense ist doch eigentlich eher nochmal eine andere Geschichte.
Naja, es ist schon so, dass auch das Defense-System anders ist, als es herkömmlich gelehrt wird. Mhm. Und Punkte, dass die Spieler da auch durchaus eine Anpassungsphase hatten. Wir haben jetzt auch nochmal einige Dinge umgestellt, aber letztendlich, wenn wir jetzt das Braunschweig-Spiel ansprechen, hat es ja nicht unbedingt was mit der Set-Defense zu tun, sondern wir haben über unsere, schlechten Angriffe, wo wir einfach schlechte Würfe für uns selber kreiert haben oder einfach Turnover zugelassen, gar nicht durch die Set-Defense schlecht ausgesehen, sondern haben viele Transition-Punkte kassiert. Und letztendlich war es wieder so eine Phase, wo wir in einen Run reingelaufen sind des Gegners, den wir selber nicht stoppen, den wir nicht unterbrechen konnten mit guten Aktionen. Und je weiter du in so eine Phase kommst, desto angeschlagener wird natürlich das Selbstvertrauen. Mhm. Und über den Berg kommst du letztendlich nur, wenn du dann auch mal wieder ein knappes Spiel gewinnst.
Was so ein bisschen verwunderlich war, weil man hat ja gesehen, zu was das Team in der Lage ist, das war dieses Pokal-Achtelfinale gegen die Bayern, wo man auch das Gefühl hatte, dass da defensiv schon einiges funktioniert hat. Ich glaube, 79 waren es da. Aber trotzdem war das irgendwie auch keine Initialzündung. Kannst du da vielleicht beschreiben, wie das wahrgenommen wurde oder welchen, weil irgendwie passt das Spiel passt so gar nicht dann zu den Wochen, die dann danach folgten. Wie habt ihr das erlebt?
Also das war schon, ein wirklich aufregendes Wochenende.
Ich glaub, aber die hohe Niederlage davor, Verzeihung.
Genau. Gegen Kreisheim.
Gegen Kreisheim, das war das, genau.
Sind wir wirklich auf eine Mannschaft getroffen, die an diesem Tag einfach überragend gespielt hat, ein Spiel abgeliefert hat, was du selbst alle 5 Jahre vielleicht mal spielst, mit einer unglaublichen Dreierquote uns in der ersten Halbzeit überrannt, aber auch einfach tollen Basketball gespielt hat. Und wir waren wirklich sehr konsterniert, weil es eigentlich so die Idee war, mit der wir selbst auftreten wollten und haben das dann in Perfektion vorgeführt bekommen. Und ich kann mich noch sehr gut an die Reaktion erinnern, die natürlich durchaus auch teilweise berechtigt vernichtend waren. Und wir einfach nach München gefahren sind mit der Einstellung, so, wir haben was zu beweisen, wir haben was gut zu machen. Und das Ergebnis ist bekannt. Ich glaube, die Bayern waren natürlich auch ein bisschen überrascht, muss man fairerweise sagen.
Ja.
Aber das war für uns dann wieder ein Spiel, wo wir toll gespielt haben, erste Halbzeit, ich glaube auch gut geführt haben, 14, 15 Punkte vielleicht, Bayern nochmal gekommen ist, uns überholt hat und wir dann aber noch die Stärke hatten, nochmal zurückzuschlagen.
Mhm.
Und am Ende hatten wir auch ein bisschen Glück, aber wir haben uns in die Position gebracht, vom Glück begünstigt zu werden.
Mhm.
Und in den folgenden Wochen, ich meine, wir haben gute Spiele gemacht. Wir haben zum Beispiel, Saragossa ist jetzt, glaube ich, aktuell nicht mehr Tabellenführer, war aber, glaube ich, vor 2 Wochen Tabellenführer. Wir haben Saragossa 2-mal in der Champions League geschlagen. Die Mannschaft kann es. Man hat manchmal den Eindruck, dass wenn wir in der Champions League unterwegs sind, dass es für uns ein anderes Spiel ist, mit einer anderen Leichtigkeit.
Mhm.
In der BBL haben wir uns, glaube ich, am Anfang der Saison auch durch einige Nachlässigkeiten, es gab durchaus Spiele, die wir hätten frühzeitig entscheiden können. Ich zähle selbst das Braunschweig-Spiel dazu, wo wir eine gute Führung hatten. Eigentlich gefühlt hervorragende Kontrolle über das Spiel und innerhalb von 3-4 Minuten schlechte Entscheidungen getroffen haben und uns selbst dann in so einer psychologisch sehr schwierige Position gebracht haben und das Spiel dann leider abgegeben haben. Wir haben es also nicht geschafft, da wirklich konstant auf der einen Seite zu schaffen, aber vor allen Dingen auch unsere Struktur zu halten und diesen Killer-Punch jedes Mal zu setzen, um das Spiel nach Hause zu bringen.
Mhm. Ja, zum Thema Champions League vielleicht noch eine Sache, weil wir gerade im Vorgespräch, das konntest du logischerweise nicht mithören, über Bamberg gesprochen haben und ich habe die Champions League als Cola-Liga bezeichnet, weil die Bamberger durch diese Champions League eigentlich im Laufe der letzten 1,5 Jahre tatsächlich immer schlechter geworden sind. Also für mich ist diese Champions League ein Grund dafür, dass die Bamberger nicht mehr da stehen, wo sie stehen. Wie gut bekommt euch dieser Wettbewerb? Also die Interpretation war jetzt aus Bamberger Sicht, dass man nicht mehr so gute Spieler bekommt, denen man auch immer noch in Bamberg gutes Geld bezahlen kann, weil es für viele Spieler nicht attraktiv genug ist. Wie ordnest du diesen Wettbewerb ein für eure Entwicklung?
Naja, ich glaube, da schauen zwei Clubs mit völliger anderer Sicht drauf, vor allen Dingen auch aus einer anderen Historie heraus. Ne? Mhm. Wenn Bamberg aus der Euroleague kommt, versucht Spieler zu rekrutieren, hat man natürlich einen anderen Anspruch und auch eine andere Vergangenheit. Unser Eindruck ist, dass die Champions League hervorragend angenommen wird. Übrigens viel besser als der Eurocup bei uns in den vorangegangenen Jahren. Ich glaube, wir spielen die letzten 4 Jahre, 3 Jahre in der Champions League.
Mhm.
Davor haben wir die 3-4 Jahre im Eurocup gespielt. Zuschauerzuspruch ist deutlich besser. Ja. Wenn wir jetzt über Spielerverpflichtungen reden, hat für die meisten Spieler der Eurocup vielleicht noch eine etwas höhere Bedeutung. Aber es hilft natürlich schon in Sachen Rekrutierung, keine Frage. Auf der anderen Seite sieht man, glaube ich, auch bei Teams wie Oldenburg im letzten Jahr und Ludwigsburg in diesem Jahr, dass es durchaus auch möglich ist, gute Mannschaften auf die Beine zu stellen, die ein tolles BBL-Jahr spielen und vielleicht ab und zu auch mal ein Jahr nutzen, wo man weniger Belastung hat, um in der Bundesliga ja einfach mehr entwickeln zu können unter der Woche, sich besser vorbereiten zu können auf die BBL-Spiele und dann dementsprechend auch erfolgreicher spielen zu können. Also ist so ein bisschen Trade-off zwischen Spieler rekrutieren und unter der Saison besser arbeiten können.
Kommen wir zum Tagesgeschäft nochmal zurück. Die Situation ist also jetzt so ein bisschen verfahren. Es wird an ein paar Stellschrauben gedreht, wie wir schon gehört haben. Spieler wurden nachverpflichtet, Systeme so ein bisschen umgestellt. Jetzt war so ein bisschen das Murmeln zu hören, dass der Hauptsponsor meckert. Also der ja auch hier bei diesem Podcast zuhört, wie wir gehört haben. Der ist ja nicht ganz unverwandt mit den Menschen, die wir da auch erleben. Ist das so? Also gibt es da Beschwerden vom Hauptsponsor?
Ja, also zunächst mal möchte ich mal denken, dass der nicht nur mithört, sondern vielleicht sogar den Podcast mitfinanziert. Aber ich stecke da jetzt nicht so in euren Strukturen drin.
Das hat der Körner auch länger gebraucht zu realisieren, als es um die Sponsoren ging. Aber das würde jetzt zu weit führen. Sorry.
Naja, ich formuliere es mal so, wenn ich ein Sponsor wäre und mein Team, mein Protégé, wie auch immer, in der Tabelle sich auf Platz 16 wiederfindet, fände ich das sicherlich auch nicht toll. Es ist jetzt für mich in meiner täglichen Arbeit nicht zu spüren, dass die Telekom not amused ist oder Druck machen würde. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Aber ich glaube, Freudenschreie in der Zentrale gibt's nun wahrlich nicht. Ne?
Ihr habt ja eine sehr gewachsene Fanstruktur und über Jahre schon immer eine super stimmungsvolle Geschichte dort im Telekom-Dom oder auch früher noch. Wie ist da die Situation momentan? Es war zu spüren, so war zu vernehmen, dass bei den letzten Spielen die Fans doch wieder mehr Zusammenhalt gezeigt haben. Wie sind da deine Erfahrungen momentan? Wie ist die Reaktion aus dem Fanbereich? Hat man noch Geduld? Rückt man jetzt zusammen oder kommen die erst gar nicht mehr?
Na, es ist interessant zu beobachten. Also grundsätzlich denke ich, hat sich die ganze Fanlandschaft in der Bundesliga über die letzten 5, 6, 7 Jahre deutlich verändert. Ich will jetzt nicht sagen, dass es mehr zum Konsumentenverhalten sich gewandelt hat, ne? Aber letztendlich ist es schon so, dass wir mehr in Richtung Unterhaltung unterwegs sind im Ganzen, als dass es der in Anführungszeichen puristische Sport ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel das Spiel Braunschweig vom Wochenende vergleichen, mit einem Spiel, das deutlich mehr Zuschauerzuspruch hatte die Wochen davor, muss man wirklich feststellen, die Stimmung gegen Braunschweig war hervorragend. Und das hatte, glaube ich, zum einen was damit zu tun, dass der Fanclub die Together-Aktion gestartet hat und dass zeitgleich der Verein auch die Vereinsmitglieder mobilisiert hat. Und für uns ist es schon so, dass in dieser Phase die Leute, die kommen, und es ist ja ganz klar, dass wenn du verlierst, weniger Leute kommen, die Leute, die kommen, emotional, denke ich, deutlich näher noch dabei sind und insgesamt die Stimmung dann auch besser ist. Die grundsätzliche Frage ist ja, die man sich eigentlich nie stellen konnte, kann Bonn Klassenerhalt ja eine entscheidende. Ja? Also ich verstehe, dass Leute die Situation, ja, wie soll ich sagen, erschreckend finden und sich auch nicht damit identifizieren können, aber wir müssen uns alle der Realität stellen. Und das Gleiche, was für ein Team gilt, wenn du in so einer Situation als Gruppe auseinanderfällst, dann hast du schon verloren. Und das Gleiche gilt, glaube ich, für eine Gesamtorganisation. Du kannst diesen Kampf annehmen als Gruppe und du kannst weiter unterstützen, dann ja, dann bist du auf dem richtigen Weg, dann sind deine Erfolgsaussichten deutlich höher, als wenn du nur die negativen Dinge siehst. Und ich denke, das war das starke Zeichen vom Wochenende, dass die Leute, die in der Halle waren, richtig Gas gegeben haben und die Mannschaft richtig unterstützt haben.
Du hast im Interview mit unserem Kommentator Jörg Dierkes bei Magenta Sport einen Vergleich gebracht, den wir ganz nett finden. Also wenn man mit einem Bus im Ausland liegen bleibt, weil der Bus kaputt ist, dann macht es, so hast du gesagt, keinen Sinn, den Reiseleiter auszuwechseln, was adäquat der sportliche Leiter wäre, oder den Busfahrer, was der Trainer wäre, sondern man sollte eher den Bus tauschen. Sehr nette Geschichte eigentlich, aber was genau ist denn jetzt der Bus verglichen jetzt mit den Telekom-Basketballen?
Naja, also ich weiß jetzt nicht, ob das so eins zu eins dann rübergekommen ist. Also die Frage war ja mehr auf mich gemünzt, ob ich daraus Konsequenzen ziehe. Und ich denke, für mich macht es sicherlich Sinn, mit einem gewissen Abstand auch mal alles zu analysieren. Und vielleicht komme ich dann auch zum Schluss, dass ich vielleicht der Aufgabe nicht mehr gewachsen bin oder dass ich nicht der Richtige bin oder dass ich keine Lust mehr habe, wie auch immer. Mhm. Aber du kannst nicht während der Fahrt, beziehungsweise wenn du am Straßenrand liegst, dich umdrehen, nach hinten winken und sagen, Entschuldigung, ich habe eingesehen, das funktioniert hier nicht und ich bin jetzt mal weg. Mhm. Diese Entscheidung kannst du treffen, wenn der Bus wieder sicher im Depot ist. Okay. Aber vorher hast du eine Aufgabe zu erledigen und das war auch das, was ich dem Jörg gesagt habe. Du, wenn das Busunternehmen der Meinung ist, wir schicken jetzt einen neuen Reiseleiter, dann ist das was anderes. Aber du steigst nicht aus dem Bus aus und sagst, guck mal, wie ihr jetzt zurechtkommt.
Ich finde, hat was. Also das würde ich auch den Verantwortlichen so mitteilen. Es bringt auch eigentlich nichts, den Busfahrer auszuwechseln. Das stimmt eigentlich auch. Denn irgendwie ist dieses Projekt ja eines von den drei, vier Geschichten zu Saisonbeginn gewesen, wo wir gedacht haben, da wird sich in diesem Jahr was tun. Braunschweig gehörte übrigens auch dazu und da läuft es auch nicht so richtig. Also irgendwie so ein paar Parallelen gibt es da auch zu der Euphorie, die dort war und die bei euch war. Kurzfristiger Ausblick noch zum Ende, Michael. Verletzungsgeschichten, jetzt mein Gott, TJ DiLeo, Herz und Seele dieses Vereins. Reißt sich jetzt auch noch die Bänder bei seinem Haxen. Weiß man da schon irgendwie, was da passiert und wann er wieder zurückkommen wird? Oh je, ja, also das klingt nicht gut.
Also TJ hat auf jeden Fall einen doppelten Bänderriss erlitten. Mhm. Und ich sag mal, das Positive aus dem Spiel war, dass er wirklich das Spiel zu Ende gekämpft hat. Und wenn wir als Gruppe, als Mannschaft, als Gruppe genau mit diesem Kampf, den der TJ da in den letzten Minuten des Spiels noch gezeigt hat, den Rest der Saison bestreiten, dann habe ich überhaupt keine Sorge. Aber er wird auf jeden Fall uns erstmal fehlen. Mhm. Es wird so sein, dass wir das jetzt die Bilder, die MRT-Bilder nochmal vom Spezialisten untersuchen lassen, auswerten lassen. Und erst dann werden wir genau sagen können, denke, dass wir es morgen früh wissen, wie lange er letztendlich ausfällt.
Okay, wie geht's dem Bartolo?
Ja, der Jormann ist natürlich, wie soll ich sagen, das ist wirklich eine Maschine. Mhm. Hat eine, ich weiß nicht, ich habe mir die Aufzeichnung nicht mal angeguckt, ob man gesehen hat, wie er sich das Knie verdreht hat. Aber er hat eine Innenbanddehnung. Er wird am Morgen wird er nicht spielen. Okay. Wir sind relativ zuversichtlich, dass wir ihn für Samstag hinbekommen, ohne dass das jetzt mit hundertprozentiger Sicherheit gegeben ist. Aber gut, unsere Gesamtsituation ist halt, wie sie ist. Ne? Wenn's schlecht läuft, dann kommt auch noch Pech dazu. Bojan Subotic hat sich auch noch eine Oberschenkelrückseite gezerrt. Mhm. Ist fraglich für morgen.
Aber Zimmermann kommt zurück. Das können wir festhalten.
Ja, ich denke, den Steven werden wir morgen wieder sehen. Sehr gut. Und wie es mit Martin weitergeht, wird auch erst die nächste Untersuchung diese Woche zeigen. Also unser komplettes Grundgerüst der vergangenen Jahre ist momentan angeschlagen.
Ja, da wünschen wir einfach das Allerbeste, Michael. Also toi, toi, toi. Wir würden uns freuen, wenn die Bonner wieder den Bus flott kriegen mit dem gleichen Busfahrer, mit dem gleichen Reiseleiter. Und im Grunde sollen auch die gleichen jetzt drin sitzen, die das Ding da bisher durch diese Saison geführt haben bzw. mitgefahren sind. Alles Gute nach Bonn, gute Zeit und es geht wieder aufwärts irgendwann, ganz bestimmt.
So ist das. Danke. Ne?
Dankeschön.
Ciao. Ciao. Ciao.
Ja.
Also Thomas Pech darf weiterarbeiten. Ja.
Ja, ich meine, man ist ja immer mit einem Trainerwechsel schnell bei der Sache. Ja, so.
Es in so einer Situation, dass die einfachste, oder wie sagt man?
Ist auch eine finanzielle Geschichte.
Ist auch eine finanzielle Geschichte.
Also du musst sie. Ich meine, Mike Koch saß da ja im Publikum in Bonn, ne? Am Wochenende. Beim letzten Spiel.
Kennt sich gut aus dort.
Sollen wir den mal anrufen?
Überraschungsanruf.
So. Er hatte gestern Geburtstag.
Wirklich?
Ja, wir können noch zum Geburtstag gratulieren.
Du kannst zum Geburtstag gratulieren.
Du auch?
Ja, ich kenne ihn nicht.
Hast du noch nie jemandem zum Geburtstag gratuliert, den du nicht kennst?
Nee. Warum soll ich das tun?
Komm, wir rufen den mal an. Oder macht das jetzt Sinn? Ich weiß es nicht.
Keine Ahnung.
So ein bisschen, was willst du denn fragen? Ja, das ist so ein bisschen gemein, ne? Ah, du warst ja in Bonn und wir haben gerade mit Wichterich gesprochen und willst du nicht Busfahrer werden oder so?
Ja.
Ich weiß es nicht.
Ich weiß auch nicht.
Aber wir haben griechische Woche. Das passt natürlich wieder zu. Das passt wieder zu Mike Koch.
Was macht er denn gerade? Also Zypern nicht mehr.
Das weiß ich nicht. Er saß in Bonn im Publikum.
Ja, dann.
Weißt du was, wir rufen da jetzt mal an. Ich meine, das ist jetzt wirklich sehr spontan und wirklich, also das ist wirklich aus der hohlen Hand jetzt hier. Das ist mir nicht beim Spazierengehen eingefallen.
So, dann, das ist sehr hohlen Hand.
Das ist jetzt wirklich ganz, die ganz hohle Hand. Das ist Lucky Luke-mäßig.
Limassol hieß das, genau. Bis 2019.
Er hat uns ja letztes Mal erklärt, was in der griechischen Liga da los war,
genau, mit Olympiakos. Genau, das war cool, das war super spannend.
Deswegen, ja. Aber ich finde das jetzt auch ein bisschen gemein von uns, um ihn zu fragen, ob er Trainer werden will. Wo wir gerade gesagt haben.
Aber wir Thomas, wirklich, das spielen nur Spiele gegen griechische Teams.
Michael Körner hier, hallo Mike. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag. Sag mal, wir sind ganz spontan in unserem Podcast hier. Hast du Bock auf 5 Minuten ein bisschen quatschen? Kein Problem? So soll es sein. Ja, ich stelle dich durch. Wir sind zu zweit. Alex ist hier auch noch an meiner Seite. Perfekt. Geht doch. Wunderbar, da ist er. So, da ist er. 54 ja. Lenze jung geworden. Mike Koch, grüß dich.
Hallo,
servus. Hallo, servus.
Wie geht's
ja,
euch?
Ja, uns gut. Geht's super. Wie geht's dir denn so? Hast du da ein Problem mit dem Älterwerden eigentlich? Ich glaube, dass du einer von denjenigen bist, der noch nicht mal genau weiß, wie alt er geworden ist, oder? Kann das sein?
So ungefähr. Ich verdrehe die Zahlen immer. 45, 54. kommt dann das nicht so klar vor. Nee, ich habe kein Problem damit. Also ich war gestern Abend noch Basketball spielen mit meiner Gruppe, wo ich immer montagsabends Basketball spielen gehe.
Ach komm,
cool. Halt mich da so ein bisschen fit. Das macht Laune, macht Spaß. Danach haben wir natürlich ein kleines kastenliches Bier noch geleert.
So.
Und so habe ich in aller Ruhe meinen Geburtstag
gespielt. Wie oft? Das war richtig gut. Einmal pro Woche wird gespielt?
Einmal pro Woche, immer montagsabends. Ja, okay. Ansonsten bin ich halt, was die körperliche Kraft angeht, wir haben 200 und das heißt, jeden Tag muss man mal eine Runde drehen und das ist natürlich im Siebengebirge extrem gesund, würde ich sagen.
Ja, das heißt, wenn du Basketball spielen gehst, immer noch mit T-Shirt unterm Trikot?
Ja, natürlich.
Ah, natürlich.
Aber,
wie damals.
Aber jetzt ist es grau und langärmelig, nicht mehr kurzärmelig. Das ist jetzt dünn, grau und langärmelig.
Ja.
Aber das war ja mein Markenzeichen über Jahre.
Genau.
Bis die BWL oder FIBA oder wer auch immer auf diese dumme Idee kam, das ist verboten und dann haben sie mir mein Markenzeichen geklaut.
Ja, das ist eine Unverschämtheit. Ja. Also. Ja. Du, Mike, wir haben gerade mit Michael Wichterich gesprochen.
Ja. Und
deswegen kamen wir auf dich, weil du warst ja beim Spiel, wir haben dich jedenfalls irgendwo da gesehen, du wurdest mal eingeblendet, du hast dazugeschaut bei den Bonnern, ist das so richtig, ne?
Das ist richtig, ja.
Hast du in 2, 3 Sätzen eine Erklärung, was da so abgeht, was da das Problem ist dieses Jahr oder hast du zu wenig gesehen?
Also im Endeffekt habe ich wahrscheinlich zu wenig gesehen und als Außenstehender da jetzt sich nur ein Urteil zu erlauben, ich glaube, das ist sehr, sehr schwierig und sollte man auch nicht machen, denn das ist ja nicht nur das, was auf dem Spielfeld da passiert, das ist was passiert in der Umkleidekabine, im Lockerroom und die Reisen, die haben, Mannschaft, Chemistry und so weiter. Also da kann natürlich jeder so seine Meinung äußern, aber ich glaube, dass man da den faulen Zahn trifft oder das, was da verkehrt läuft, das ist als Außenstehender echt zu schwer zu beurteilen.
Und was machst du so mit deiner Freizeit, also außer ständig auf den großen Ölberg hochzulaufen?
Ja gut, ich bin natürlich viel im Basketball unterwegs sozusagen. Also wenn ich meine alten Weggefährten irgendwo in Europa oder in Deutschland hauptsächlich auftauchen, dann fahre ich mal nach Bamberg, schaue mal Euroleague-Spiele an und besuche mal Bryce Taylor oder wenn Jamal McLean wieder irgendwo in der Nähe spielt oder Kyle Reams oder die Spieler, die halt bei mir in Bonn mal oder in Bayreuth gespielt haben, da gehe ich schon gerne hin. In Bonn bin ich sehr häufig, weil das halt hier vor der Haustür ist. Dann macht es einfach, dahin zu gehen. Ansonsten schaue ich extrem viel Euroleague jetzt. Das ist ja eine Riesen-Competition. Zu meiner Zeit waren das ja teilweise nur mal 8 Vereine und mittlerweile die Doppelwochen jetzt wieder anstehen und so weiter. Es hat sich schon stark verändert und das ist etwas, was mich sehr interessiert. Und da extrem natürlich Panathinaikos, der Verein, bei dem ich ja selber dann auch in der Euroleague gespielt habe.
Mhm. Wir haben ja diese Woche griechische Woche bei Magenta Sport. Wir haben ja ständig Olympiakos, Panathinaikos.
Heute Alba bei Olympiakos.
Heute Abend Alba bei Olympiakos.
Kommentator.
Mit, das werde ich auch noch kommentieren. Also ich sitze auch, wenn du neueste Infos hast zu Olympiakos, aber du bist ja ein Grüner, du bist ja ein Panathinaikos.
Aber vielleicht hört man.
Trainerwechsel habt ihr wahrscheinlich
ja. Trainerwechsel haben wir mitbekommen, genau.
Ja. Der Bartokas ist wieder zurückgekommen, der damals die Euroleague gewonnen hat.
Genau.
Ansonsten, ja gut, Spiele haben wir ein paar wieder getauscht oder weggegeben und neu dazugeholt, das ist aber ja Standard.
Das Übliche,
ne? Aber so jetzt in den letzten Tagen war jetzt nichts weltbewegendes, glaube ich, was dann noch passiert ist, außer dem Trainerwechsel, das war halt das. Was groß in den Zeitungen stand.
Mhm. Ja, man hörte auch, aber das kann ja immer viel bedeuten, dass Gehälter spät kamen, Spieler frustriert waren deshalb, aber man hört ja auch gleichzeitig, dass das ja auch normal wäre in gewissen Ländern.
Ja, also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, und das schon seit 30 Jahren.
Seit deiner Zeit auch, okay.
Du wartest auch noch auf irgendwas, oder?
Nee, das nicht, aber okay, ich war bei Panathinaikos und das war dann auch so, dass es mal ein, zwei Monate später war und irgendwelche Ausreden gefunden wurden. Das passiert einfach so. Und ich glaube auch Princesis hat sich letztes Jahr da mal geäußert, dass mit den Gehältern letztes Jahr bei Olympiakos extrem schwierig war, dass es da so eine Phase gab, wo die Zahlungsfreudigkeit der Präsidenten ein bisschen nachgelassen hat. aber extrem ist es natürlich bei kleinen Vereinen, auch in Griechenland oder in Italien oder in Zypern, wo ich ja auch mal kurz war. Das sind schon Sachen, da musst du ganz schön aufpassen, dass da das Angebot, was du bekommst und den Vertrag, den du unterschreibst, ist nicht oft mit dem gleichzustellen, was am Ende rauskommt. Mhm.
Aber wenn du jetzt immer noch so viel Basketball schaust und dich mit alten Kumpels triffst, du hast immer noch auch diese Feuerwehrlizenz, oder? Du könntest irgendwo auch immer noch löschen als Trainer, wenn es brennt.
Ja, sicher. Ich könnte auf jeden Fall. Ich bin ja auch auf der Suche. Also es ist ja nicht so, dass ich mich jetzt vollkommen aus dem Geschäft rausgenommen habe. Nach den 8 Jahren in Bonn waren es 2,5 in Bayreuth. Dann war es mal eine zweijährige Phase, wo ja wenig Möglichkeiten bestanden. Dann hatte ich ein paar Tage in China verbracht, wie Sebastian Markowski und Dirk Bauermann ja auch. Bei mir waren es halt nur 14 Tage in China und danach habe ich dann durch das Angebot aus Zypern da einfach wieder versucht, mal die Füße ein bisschen nass zu bekommen. Mhm. Das hat ein Jahr einigermaßen funktioniert und in dem Sinne bin ich immer noch auf der Suche und bin auch bereit, wenn ein adäquates Angebot kommt, wenn ein Angebot kommt, wo auch ein bisschen Tiefe dahinter ist, wo man sagen kann, dass da auch in der Zukunft vielleicht was aufgebaut werden kann, dann bin ich auch durchaus wieder bereit und auch freudend, wenn man so sagen kann, wieder mal an der Seitenlinie zu stehen.
Dennis Wucher hat neulich hier im Podcast gesagt, dass es irgendwie total seltsam ist und auch aus seiner Sicht befremdlich, dass die deutschen Trainer so ein komisches Standing haben in der BBL, dass man also eher irgendeinen Belgier holt für so ein Team wie Bamberg, nichts gegen Roel Moers, um Himmels Willen, statt sich auf dem heimischen Trainermarkt umzuschauen. Wir haben mit dir einen Europameister, 6-mal deutscher Meister, 4-mal griechischer Meister, Europacup gewonnen mit Panathinaikos, Trainererfahrung. Bist du auch der Meinung von Dennis, dass euer Standing irgendwie gerade zu Hause hier in der heimischen Liga gar nicht so gut ist?
Ja, das sieht auf jeden Fall, wenn man die Zahlen sich anschaut, so aus. Denn ich habe den Podcast gehört, ich habe den Dennis gehört, der ja auch mit mir in Leverkusen gespielt hat. Und wenn man sich die anderen Ligen anschaut, die schon teilweise Regelungen da vorschieben, damit kein Ausländer reinkommt. Ich glaube, in der französischen Liga ist es so, dass du schon mal zumindest irgendwo Nationaltrainer gewesen sein musst, um überhaupt eine Chance zu haben, da reinzukommen. In Spanien musst du die Sprache mehr oder weniger komplett beherrschen, sonst hast du keine Chance. Wir sind hier extrem offen, wie der Dennis das auch gesagt hat. Ich kann es schwer beurteilen. Ich sage das immer, dass es so ein bisschen, ich glaube, der Lauf der Geschichte ist. In dem, was in Deutschland früher mal passiert ist, vor langen Jahren, aus diesem Grund sind wir sehr, sehr offen in solchen Sachen. Wir sind sehr, sehr freundlich zu jedermann, was ja auch okay ist. Andererseits im Business, im Sport, denke ich doch, sollte man zuerst auch an die eigenen Leute denken und da sehen, dass man die guten Dinge, dass man die auch
ja
verbindet.
Ja,
Das war der Empfang ganz kurz
weg. Aber du bist wahrscheinlich nur einmal kurz in der Wohnung rumgelaufen. Okay. Schau, dass du im Fensternähe vielleicht
bleibst. Ich bleib stehen,
ja. Bleib einfach
hier,
stehen.
Hier, super.
Ja, das ist irgendwie auch traurig, muss ich sagen, denn Basketball lebt ja auch davon. Also wenn ich das mit anderen Ländern anschaue, da wird eben mit solchen, ich sag mal tatsächlich, Legenden, wie jetzt du als Spieler einer bist, viel mehr rausgemacht, also ohne dich jetzt komplett vermarkten zu wollen, aber das ist doch ein Wahnsinn, dass so viel Potenzial da einfach gar nicht abgerufen wird. Also ist schon seltsam. Da muss ich auch mal eine Lanze brechen für dich in dem Fall. Ja. Finde ich schade.
Also es ist komisch, wie du das angesprochen hast. Und es geht ja auch nicht, meiner Meinung nach, nicht immer nur darum, jetzt unbedingt einen Job zu haben und einen Top-Job auf dem höchsten Niveau. Mhm. Aber das Know-how, was Henrik Rödel, der jetzt Bundestrainer ist, Dennis Wucherer, der im Ausland gespielt hat, der in Italien war, ich, der in Griechenland war und so weiter, gibt es ja noch einige, vielleicht mehr, Patrick Femerling, der beim DBB im Jugendbereich gearbeitet hat, dass man diese Erfahrung, die diese Leute gemacht haben, nicht nur in Deutschland, im Ausland, die haben verschiedene Situationen erlebt, dass man da einfach nicht mal auch mal nachhakt oder nachfragt oder mal einfach mal versucht, dann eine Info oder einen Tipp zu bekommen oder diese Leute einfach mal in ein Boot zu holen, an den Tisch zu setzen und versuchen, da was rauszubekommen. Mhm. Das findet halt auch hier in Deutschland oder im Basketball in Deutschland echt wenig statt. Also jeder ist da so auf sich alleine gestellt.
Ja, Mike, das war jetzt ein super spontaner Anruf. Umso interessantere Fragen und dann eben auch Antworten hat er aufgeworfen. Finde ich super. Vielen Dank dafür. Gerne. Wir wünschen dir für dein neues Lebensjahr natürlich alles erdenklich Gute. Möge der Basketball, den du in deinem Alltag erlebst, demnächst nicht nur auf den Montagabend beschränkt sein.
Ja, sehr gerne, sehr gerne.
Vielleicht tut sich ja kurzfristig was auf demnächst. Ja, Mike, bleib am Ball, Kopf hoch und wir hören und sehen uns in den Hallen dieser Welt.
Auf jeden Fall.
Und für die griechische Woche viel Spaß. Denk dran, 20 Uhr heute Abend. Und
Patras ja auch noch morgen, Oldenburg.
Wow. Ja, morgen Patras, dann Panathinaikos. Ja. Nochmal
Olympia. Aber wir bleiben grün. Also grün ist ja die Nummer 1.
Wir bleiben. Ja gut, also heute Abend ist ja ab 20 Uhr Daumen drücken für Alba angesagt.
Vielleicht machen wir dann noch Fazit, weil es ist schon spannend jetzt auch mit dem Panna-Team gerade.
Ja, genau. Ja,
Tino wieder. Ja.
Alles klar, Mike. Grüß in Siebengebirge und gute Zeit dir.
Mach ich. Danke euch.
Ciao.
Ciao. Ciao.
Ja, irgendwie dieses Thema mit der Identität und den Trainern, ich finde, das mich lässt auch nicht ganz los.
Es ist spannender, als ich dachte eigentlich. Ja. Also
hat auch sehr polarisiert letzte Woche, muss man auch so sagen. Ja, das war auch letzte Woche, klar, mit Dennis Wucherer. Mhm. Weil er natürlich sehr frank und frei da seine Gedanken und super spannend zuzuhören. Und natürlich, was ich noch anfügen wollte, da habe ich jetzt nicht gerade dran gedacht, das heißt natürlich nicht, ein guter ehemaliger Basketballspieler ist natürlich nicht automatisch ein guter Trainer. Ich musste an Pablo Prigioni denken, der da dieses Desaster erlebt hat bei Baskonia. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Mhm. Ist ja natürlich anwendbar auf andere Sportarten auch. Also es liegt ja auch nicht jedem, Coach zu werden. Mhm. Aber ich weiß genauso, was du meinst. Und ich weiß genauso, was Mike meint, wenn er sagt, dass man sich halt nicht mal Know-how holt, anstatt halt die mühsame Erfahrung machen zu müssen. Das kannst du ja manchmal tatsächlich abkürzen, wenn jemand, der halt schon durch ganz Europa getingelt ist. Ja.
Ich würde an dieser Stelle nochmal eine Sache gerne festhalten. Die Tatsache, dass wir jetzt Mike Koch unmittelbar nach dem Gespräch mit dem sportlichen Leiter der Bonner angerufen haben, soll in dem Fall weder ironisch noch zynisch noch in irgendeiner Form unterschwellig gemeint gewesen sein. Das war jetzt echt einfach spontan. Wir drücken Thomas Pech alle Daumen und sagen an dieser Stelle, eine Trainerentlassung in Bonn ist, also zumindest denke ich mal, spreche ich auch in Xandis Namen, aktuell der falsche Weg. Es geht nicht darum, jetzt Mike Koch in Bonn ins Gespräch zu bringen, aber Mike Koch für einen Trainerjob insgesamt mal wieder ins Gespräch zu bringen in Deutschland, halte ich für absolut korrekt und in Ordnung.
Absurderweise wäre es ja auch ein deutscher Trainerposten, der wegfallen würde.
Genau.
Aktuell in Bonn. Einer von wenigen. Mhm. Und das haben wir auch letzte Woche thematisiert. Deshalb, also allein da ein bisschen Zeit zu geben und es geht jetzt, kann Bonn Abstiegskampf, hat gerade Michael Wichterich gesagt. Sie müssen es wohl können. Und dann ist es wahrscheinlich so eines dieser berühmten übergangsverlorenen Jahre. Aber es ist auch nichts verschenkt. Also, manchmal durch als
Manchmal geht es halt geht's halt schief. Manchmal ist es eben so, wie es ist. Mhm. So, haben wir die Themen, bevor wir zu unserem letzten Gesprächspartner kommen?
Oh, wir haben einiges noch am Start, Körni.
Dann müssen wir... Wir haben noch 8 Minuten bis zu unserem nächsten Gesprächspartner. Der ist nämlich tatsächlich auf die Minute getaktet.
Ja, das halten wir auch definitiv ein. Mhm. Aber das passt jetzt eigentlich ganz gut. Wann hast du das letzte Mal in unser Postfach geschaut? An abteilungbasketball@gmail.com. Schau jetzt mal nicht rein.
Nein, okay? Heute 10 Minuten vor Aufnahmebeginn.
Wirklich? Mhm. Hast du gesehen, betrefft Trivia Galore?
Ja, aber ich habe nicht bis unten hingescrollt.
Ich auch nicht. Sehr gut. Das wollte ich wissen.
Ja.
Zuhörer Sebastian Lebeck hat uns geschrieben, vielen Dank, und hat uns eine Armada an Trivia-Fragen mit Auflösung am Ende geschickt. Willst du die spielen?
Die können wir gerne spielen. Ich weiß nur noch die erste und da muss ich schon kapitulieren.
Welcher NBA-Spieler ist derzeit startenlos?
Keine Ahnung.
Enes Kanter, würde ich sagen.
Hat er keine türkische Staatsbürgerschaft mehr?
Da hat er den Beef mit Erdogan.
Okay.
Mit wie vielen Spielern wurde in den ersten Jahren Basketball gespielt?
Unter Naismith noch, oder was?
Ja, also, das war mehr. Ich sag 2x7.
Ich sage 10, weil es durfte nicht gedribbelt werden. Man durfte nur passen.
Ja, ich glaube, der Ball passen, konnte
laufen,
das auch noch gar nicht.
Passen, laufen. Dribbling war verboten. Also deswegen sage ich 10 pro Mannschaft.
Laut welchem Ex-NBA-Spieler stinken Europäer wie tote Esel?
Ex-NBA-Spieler?
Ich sag Charles Barkley. Das kann eigentlich nur der
Chuck. Das ist ja eine fiese Aussage. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Was ist denn für ein Doofmann?
Schätzfrage für euch beide. Wie viele Nicht-US-Amerikaner spielen derzeit in der NBA? Aus wie vielen Nationen? Welches Team hat die meisten Internationals in dieser Saison? Wow.
Ich sage Toronto Raptors, insgesamt 120 aus 32 Ländern.
Okay, merkt ihr das? Ich lasse das mal so stehen.
Ich schreibe mir immer eine Notability-App.
Okay. So, ich mache jetzt Musik nicht nochmal bei der letzten Frage. Oder vielleicht. Okay, Frage zuerst an Xandi. Welcher ist, war laut einer 1996 getätigten Aussage von Frank Buschmann Körnis Lieblingsbasketballspieler?
1996?
Wow. Buschis Aussage 96 zu deinem Lieblingsbasketballer. Weißt du überhaupt, wer dein Lieblingsbasketballer 96 war?
Also, wer 1996 mein Lieblingsbasketballer war? Ich glaube, Sean Kemp vielleicht sogar.
Ich wollte es gerade sagen!
Ach, ich glaube, da waren wirklich? Wir alle Kempianer. Ja.
Kempianer.
Also Jordan kann man ja immer sagen. Ich glaube, das ist schon...
Aber wenn Buschi die Aussage trifft, dann muss es irgendwas Skurriles sein. Da ist Sean Kemp zu straight, finde ich.
Boah.
Ich bleibe vielleicht sowas wie Jim McElwain oder Frank Brickowski
aus diesem Seattle-Team. Nein. Also es kann eigentlich kein Laker gewesen sein.
Pippen?
Pippen nicht.
Pippen nicht? Mm-mm. Larry Bird?
Nee, okay. Ich bleib bei Sean Kemp.
Du bleibst bei Sean Kemp. Okay, Auflösungen.
Startenloser Enes Kanter,
stimmt. Dann 9. Mit wie vielen Spielern wurde Basketball gespielt? Aha, immer mit Quellen dazu. 3. Danny Granger, damals bei den Indiana Pacers. Ah, und dem USA-Team auf Twitter während der Basketball-WM 2010 in der Türkei.
Wo sind wir jetzt? Auf welcher Antwort?
Das war, wer stinkt wie Esel. Also,
Danny Granger, der hat doch jetzt...
Ja, laut welchem Ex-NBA-Spieler stinken Europäer wie tote Esel? Mit auf Twitter, smelling like dead donkeys, no joke.
Jesus, hat er getwittert. Was für ein Idiot.
Aha, okay.
Okay, der ist durch.
Okay, es sind nicht die Toronto Raptors, das sind tatsächlich Fakten. Und das wollte ich dann...
Dallas Mavericks?
Ja, das ist Dallas. Geil, ich habe schon die nächste Auflösung gesehen. 108 International Players from 38 Countries. Nicht schlecht, ich glaube, du hast gesagt 120, 32. Ja, das ist gut. Okay, es ist ein Seattle-Spieler. Sam Big Smooth Perkins.
Sam Perkins?
Mhm. Ist das noch aktuell, Körni? Ist das dein Lieblings-NBA-Spieler?
Nein.
Ein sehr moderner Center damals, der auf einmal begonnen, Dreier zu werfen dann.
Nee, mein Lieblings-NBA-Spieler ist LeBron James.
Dein Lieblings-NBA-Spieler ist LeBron James? Mhm. Wirklich?
Ja.
Aha.
Ja, sorry, ich meine, der ist schon ganz gut, oder?
Ja,
hab ich jetzt
aber trotzdem überraschst du mich, weil du bist auch schon mit Steph Curry-Trikot aufgetaucht. Und,
ja, Curry mag ich natürlich gerne, weil der...
Was mit Luca?
Luca muss erst noch mal ein bisschen delivern.
Er delivert schon ganz ordentlich.
Ja, aber noch...
Ja, also, okay.
Wenn der in 4 Jahren noch so delivert, dann...
Ja, dann
aber
dann wird es für alle schwer.
Also LeBron bei der Karriere, der ist aktuell Leading Assist
Mit 35, ja, das will er gerade. Da will er auch mal holen. Sehr, sehr spannend. Ja. Okay, wir haben noch 3 Minuten.
3 Minuten noch, und vielleicht sollten wir die 3 Minuten verwenden, um über unseren nächsten Gesprächsgast zu sprechen und den Verein. Es sind die EWE Baskets Oldenburg. Herzlichen Glückwunsch nach Oldenburg zur Teilnahme am Finale des, wie heißt er nochmal, Magenta Sport BBL Pokals.
Jetzt geht's los, jetzt geht's los.
Die Mannschaft hat sich entwickelt in dieser Saison.
Muss man sagen.
Das ist tatsächlich eine Geschichte, die, ja, eine gute Form angenommen hat. Sie haben jetzt auch im Eurocup, sie stehen in den Top 16, haben dort das erste Spiel gewonnen gegen den italienischen Meister.
Venezia.
Die haben kein TH. Du bist in Spanien unterwegs. Venezia. Spielen heute in Patras.
Patras.
Die letztes Jahr griechischer Meister waren. Just saying. Und ja, haben eine Gruppe, wo man sagen kann, okay, das könnte vielleicht sogar reichen. Also ich habe mir dann nochmal den Eurocup, den ich ja sowieso verfolge.
Es ist eine der freundlicheren Gruppen, sagen wir mal so.
Es ist nicht nur eine der freundlichen Gruppen. Ich meine, es ist jetzt keine Mannschaft im gesamten Top 16, wo ich sagen muss, also die sind unbezwingbar.
Unbezwingbar, gut, das ist ein starkes Wort. Du hast natürlich diese spanische Gruppe, das ist ganz gut, weil da auf jeden Fall einer rausgeht. Mhm. Mit Badalona, Malaga, Andorra. Die waren ja letztes Jahr für Alba doch immer wieder. Also das waren die Prüfsteine.
Genau.
Ja, also bis ins Finale. Und Leonessa kann ich, also Brescia kann ich null einschätzen.
Brescia ist schlagbar.
Ja, also ich sag mal so, das sieht gut aus für Viertelfinale.
Ja. Kann man vielleicht hinbekommen. Ja, die Mannschaft hat sich so ein bisschen angepasst an die Sachen, die man festgestellt, also Pick-and-Roll-Defense war ja immer so ein Thema, ne? Mhm. Da sind sie anfällig.
Auch mit Rashid. No offense, aber das weiß er selber.
Ja, das weiß er selber.
Sagt das selber.
Aber sie kriegen das so ein bisschen hin, dass das nicht mehr so oft stattfindet. Also sie haben jetzt gegen Ulm auch ein bisschen Ganzfeldpresse gespielt, wenn ich das richtig gesehen habe, so mit einem halben Auge. Und verteidigen recht etwas variabler wohl.
Und sind sehr top-heavy, weil Hobbs, Malbasic, Paulding natürlich sehr viele Minuten gehen.
Ja, ja, Nathan Booth verletzt.
Ja, das tut weh. Bin ich immer noch Riesenfan.
Blakes ist verletzt.
Ja.
Aber, und das ist mitentscheidend, sie haben eine Neuverpflichtung und der ist einfach richtig gut. Und das ist dieser Tyler Larsen, der im letzten Jahr schon in Frankfurt war.
Ja, übrigens, es gab einen Trade.
Ah, den müssen wir auch noch erwähnen.
Waleskowski für Carter zwischen Frankfurt und Göttingen.
Genau. Mhm. Den erwähnen wir. Ja, im Grunde macht es ganz viel Sinn für Göttingen. Carter war der 7. Ausländer. Den hast du jetzt weg. Dafür hast du einen Deutschen dazu.
Mit viel Gewicht auch.
Ja, Coach Reikes. Nee. Ich glaube, also für beide so eine Win-Win-Situation.
Ja.
Carter kann in Frankfurt da die Lücke füllen, die Frankfurt nicht hat, mit ein bisschen Athletik. Und Waleskowski ist einer, der hat mit Ruhoff schon zusammengespielt früher und kennt Reuerkas. Die haben jetzt einen echt guten Kader.
17.15 Uhr.
Wir müssen anrufen bei Rashid Malbasic, denn der sitzt im Bus.
Irgendwo in Griechenland.
Und das ist jetzt genau getimt. Das ist jetzt hier nicht mit Überraschungsanruf. Das ist jetzt hier wirklich geplant wie die Mondlandung. Also mindestens.
Ja, mindestens, wenn es reicht. Oder die Erfindung von Coca-Cola, wie wir wissen. Vergleichbar mit der Basketball Champions League.
Die Sache ist die, das kann dieses Telefon österreichische Vorwahl.
Natürlich.
Darum
haben wir es gekauft. Bitte schön, wir haben schon in Amerika angerufen, Herst.
Ja, das heißt ja nichts. Österreich und Amerika, ich meine, das sind ja große Unterschiede, ne? Ich hoffe, dass das jetzt, also wir rufen auf ein österreichisches Handy in Griechenland an. Das ist, eigentlich kann das nur schief gehen, aber der Klang ist schon butterweich und butterzart, so wie das Handgelenk von Rashid Mahalbasic. Michael ist hier, Rashid, servus. Ja, hervorragend, der Klang ist ja fantastisch. Bist du im Bus? Im Bus? Da würde ich am liebsten Urlaub machen, da darfst du heute sein, das ist ja hervorragend. Pass auf, wir sind zu zweit hier, Alex an meiner Seite, ich stelle dich durch, danke schon mal und dann geht's los, ja? Hier ist nicht laut, es hört sich super an, alles gut, das passt schon. So, und da haben wir Rashid Mahalbasic, irgendwo im Bus in Griechenland, grüß dich.
Hallo allerseits.
Servus.
Liebe Grüße aus Griechenland.
Ja,
wo denn genau?
Zwischen
Auf der A2 Richtung Patras.
Ah, kenne ich.
Keine Ahnung, wie sie heißen, so die Autobahn.
Okay. Also kurz vor Patras, okay. Ja.
Rashid, genau. Wir sprechen mit dem beliebtesten Spieler der Liga. Sprechen wir denn eigentlich auch mit dem momentan besten Spieler der Liga?
Ja, ich glaube, erstens, der beliebteste Spieler der Liga ist Ricky Paulding. Und zweitens, bester Spieler wahrscheinlich nein und in der Zukunft auch nicht. Also ich schätze mal, dass der Carsten große Chancen hat, Nummer 1 zu werden.
Also ich vermute, dass Paulding neben dir im Bus sitzt und Tada auf der anderen Seite. Aber mal abgesehen. Ja,
der Bamberger Bauer ist links von mir und der König ist vorne.
Der König. Paulding sitzt wahrscheinlich vorne neben dem Trainer, oder?
Nein, er sitzt genau mittig zwischen, das klingt jetzt komisch, internationalen und nationalen Leuten.
Ja, genau. Also sozusagen das Bindeglied sozusagen. Rashid, genau. Wir haben gerade schon mal so ein bisschen über die Entwicklung der Mannschaft in dieser Saison philosophiert und haben dort einen positiven Trend festgestellt. Kannst du uns 2, 3 Dinge nennen, die jetzt hier Mitte Januar besser laufen als Mitte Oktober?
Ja, also Mitte Januar haben wir mehr Spiele gewonnen als Mitte Oktober.
Sehr gut, Punkt 1.
Punkt 2 wäre einfach, dass man nach einem Jahr Pause vom Internationalen den Rhythmus ein bisschen später gefunden hat, was man zu Beginn der Eurocup-Kampagne gesehen hat, dass wir 3 Spiele komplett verloren haben, also ohne Chance auf Sieg. Und natürlich das Zueinanderfinden von neuen Spielcharakteren und es ist einfach der richtige, die Chemie hat zueinander gefunden.
Können wir das noch ein bisschen ins Detail gehen? Also was sind zum Beispiel Sachen, die ihr in der Verteidigung momentan anders macht? Da fällt so ein bisschen auf, dass es vielleicht etwas variabler geworden ist. Kann man das so beschreiben?
Ja, wir haben jetzt besonders die Saison zu Beginn sehr schlecht Pick and Roll verteidigt. Also auch dank meiner kleinen Wenigkeit hier, der nicht gerade der athletischste Spieler der Liga ist, war schwer. Und dann haben wir das Konzept mitten der Saison wieder geändert, was wir im Sommer geplant haben. Das ist nicht das Konzept, was wir jetzt spielen. Also wir spielen jetzt was Neues. Und es hat sich kurzfristig so ergeben und auf einmal hat es geklickt und ist einfach mit im Kollektiv hat es besser ausgeschaut. Und wir haben echt, also ich glaube auch statistisch sind wir besser geworden.
Was sind das so, kann man das so an 1, 2 Sachen festmachen, was ihr da verändert habt?
Ja, es gibt zum Beispiel, wie kurz sehen, die sogenannte Cage Defense, also so, wir machen eine Zelle oder so, oder, und die anderen 3 Spieler helfen explizit auf dem rollenden Big Man, der gegen mich immer einen L-Jup-Dank hatte, siehe Alba Berlin, siehe Ulm, der blinkt ja wie um die Ohren, und wir pressen ab und zu ein bisschen mehr, weil jetzt haben wir die Athletik nicht nur beim Tada, sondern auch beim Larsen und beim Blake. Müsste ich lachen, der Carsten Tada ist athletisch.
Ja. Das,
Maschine.
Ist nur schön, wie du ihn immer wieder ins Spiel bringst. Das ist natürlich sehr nett. Ja, mit Tyler Larsen, da hören wir auch von anderen Vereinen nur Kopfnicken und sagen, ja, da hat Oldenburg vieles richtig gemacht. Kannst du auch nochmal da sagen, was Tyler Larsen verändert hat, was er noch jetzt mitbringt?
Ja, also als erstes ist, es ist ein richtiger Point Guard. Neben Braden hatten wir Jerry Blake, der ist noch immer, wir haben ihn noch immer, weil er ist jetzt verletzt, kommt wieder zurück.
Genau.
War eigentlich nicht der richtige Point Guard, der war mehr die Scoring-Option auf der 2. Und er hat auch Schwierigkeiten gehabt, auf der 1 zu spielen und mit Tyler ist einfach ein geborener Point Guard da, der körperlich gut ist und im Kopf auch die Point Guard-Position beherrscht. So haben wir auch mehr aus der Offense und auch aus der Defense profitiert, der uns einfach bindet am Feld.
Wir müssen aber natürlich auch noch über deine Qualitäten sprechen, Rashid, weil du hast natürlich schon das Spiel so ein bisschen verändert mit deiner Passqualität, Triple-Doubles im Wochenrhythmus auflegst. Fühlst du dich in dieser Saison nochmal besonders wohl? Ist das nochmal ein weiterer Schritt nach vorne? Ist das der beste Basketball, den du jemals gespielt hast?
Ja, ich meine, statistisch wahrscheinlich ja. Also ziemlich sicher. ob das jetzt auch der Beste ist, das werden wir sehen, weil ich glaube, Ewe Basket hat über die Jahre wirklich immer soliden Basketball gespielt, nur zwar Titel fehlt uns, wir haben uns ja mal dieses Jahr das erste Mal ins Finale geschafft, seit ich dabei bin, und mein Spiel passiert einfach, weil das Team einfach stark genug ist und wir wissen unsere Stärken, wir sind ja offensiv orientiert, noch immer, also auch wenn wir jetzt besser Defense spielen. Und die Assist kommt zusammen, wenn du an Polding aus der 5 von 6 Bayern im Semifinale gegen Ulm schießt, ist ja kein Problem, die Kugel rauszupassen, dann trifft er was.
Ja, du erzählst das so einfach, als wäre das wirklich das Simpelste von der Welt, aber es gehört natürlich auch immer sehr, sehr viel Talent und Training dazu.
Ich sehe gerade 1,6 Steals hast du auch diese Saison. Das ist
ja
Respekt.
Ich habe sie gut vorbereitet, dankeschön.
Ja, ja. Nicht schlecht. Danke. Und Effizienzwert von 20,7, das ist richtig gut.
Na, das sind
ja,
schon.
Ich meine, Statistik beiseite, es ist auch, ich muss ganz klar sagen, mit Bolding, Schwedzeln, Sada spiele ich das dritte Jahr zusammen.
Ja, das hilft natürlich.
Die Alten sind noch beisammen und wir haben es ergänzt mit ein bisschen
Jungfrische,
mit Jungblut. Der Mays ist super talentiert, der McLean, der auch nicht gerade jetzt zum Zug kommt, weil Resultat und Jugendförderung ist ja nicht so überall wie bei Alba. Also. Und es ist schwer. Und ich muss sagen, die Kombination derzeit ist sehr gut. Und man bedenke, wir haben zwei Verletzte mit Nathan Buch, was meiner Meinung nach Danilo Bartl und Schwedhelm der beste Vierer in der Liga ist.
Ja, das ist ja spannend.
Eine sehr wichtige Waffe,
ja.
Offensiv wie auch defensiv, noch nicht aktiviert ist.
Ja, der kommt ja dann auch bald wieder zurück, denke ich. Du hast es eingangs gesagt, du bist nicht der beste Spieler der Liga. Wer ist es denn dann aus deiner Sicht? Weil wir reden ja so ganz allmählich mal über so ein paar MVP-Kandidaten. Können wir schon mal drüber diskutieren?
Diskutieren. Ich sage mal, bester Spieler in der Liga, das ist immer so, wer beliebt ist, wer macht Statistik, wer ist attraktiv, wer macht viele Punkte. Aber ich sage, in meiner Hinsicht, ich würde entweder den Polding oder den Bartl das geben.
Mhm. Polding oder Bartl? Okay.
Weil ich mag den Polding, weil ich bin jetzt 3 Jahre mit dem im Team. Und da, beim Danilo meine ich jetzt, wo er kurzfristig verletzt war. Da hat man gesehen, dass die Bayern ja nichts ohne ihn sind.
Ja, auf jeden Fall eine gute Wahl, aber...
Polding macht immer noch 16 im Schnitt, darf man aber auch nicht vergessen. Nee. Das ist so solide.
Das ist grundsolide.
Ja, gute Quoten.
Ja, es steht ja dann im Finale gegen Alba Berlin, im Pokalfinale. Eine Mannschaft, die immer wieder mal eure Wege gekreuzt hat in den vergangenen Jahren. Was ist dein Eindruck von Alba in dieser Saison? Wie gefällt dir das Team?
Leicht verändert von der letzten Saison, Spielstil gleich geblieben, haben momentan wahrscheinlich mit dem ganzen Euroleague-Druck, ich sag's nochmal Druck, wirklich gut gekämpft. Also sie spielen einen guten Basketball, haben Verletzungspech, aber halten dagegen. Also super. Also mich freut es sehr, so eine deutsche Mannschaft zu sehen, die wirklich international sich beweisen will. Und ich glaube, das ist ein würdiger Gegner.
Ja. Center erreichen mit 30 den Höhepunkt ihrer Karriere, sagt man so. Also Center-Spieler brauchen ja immer so ein bisschen länger als Guards, um das bestmöglich aus sich herauszuholen. Dein 30. Geburtstag ist in diesem Jahr. Würde das bedeuten, dass, falls du es nicht weißt, am 7. November wirst du 30, wenn ich dich kurz erinnern darf, ja?
Dankeschön.
Wie sind denn da jetzt so die Ziele, da du ja in diesem Jahr deinen besten Basketball spielen wirst? Hast du auch noch Ziele und Träume über den Eurocup-Sieg in dieser Saison oder den deutschen Meistertitel in dieser Saison oder den Pokalsieg in dieser Saison hinaus?
EM-Qualifikation mit Österreich, muss man auch.
Da bin ich wieder dabei, also.
Ja, ja.
Ich liebe für das Nationalteam und Österreich zu vertreten ist. Also, nur halt, wir haben den Erfolg nicht, wir sind nicht so erfolgreich wie die Deutschen, aber wir versuchen es. Ich sage einmal ganz ehrlich, im Finale kann alles passieren. Es ist realistisch, dass man jetzt über den Titel träumt, was ich im Sommer nicht gemacht habe. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen euphorischer, ein bisschen realistischer. Gibt es Chancen? Über Liga schauen wir mal, wie weit wir kommen jetzt im Eurocup. wir haben uns selber überrascht, dass wir Venedig so klar geschlagen haben. Und ja, ich würde schon sehr gerne einen Titel mit DB Basket holen.
Ja. Hm. Und über das Jahr hinaus, also wir haben, es gibt ein lustiges Instagram-Video, als du damals deine Vertragsverlängerung verkündet hast, da steht deine Frau mit einem Kochlöffel, glaube ich, oder irgendwie sowas hinter dir, so als würde sie so ein bisschen den Ton vorgeben. Hast du dich mit deiner Frau schon besprochen, wie es denn dann weitergeht? Also möchtest du nochmal mehr Geld verdienen oder Euroleague spielen oder spielt das nicht so eine große Rolle?
Ah, ich meine, mehr Geld verdienen, es ist alles relativ, was ist Geld im Leben? Ja. Man kann sich, wenn man normal lebt, ist egal, ob du jetzt eben Basketgeld verdienst oder irgendwo in Turkmenistan herumgammelst. Mhm. Es wäre natürlich was anderes, wenn jemand aus einem Traditionsverein in Europa oder auch Deutschland was Konkretes anbieten würde und sagen, okay, wir haben jetzt die 3 Jahres- oder 2 Jahrespläne mit dir, wir würden gerne was machen. Mhm. Und momentan ist der Verein eben Basket. Wir haben einen Progress, jedes Jahr geht es ein Stück weiter. Wir werden sehen. Also ich habe öffentlich gesagt, solange der Polling da ist, gibt es auch gute Chancen, dass ich hier bleibe. Und für die Zukunft weiß ich nicht.
Also wie der Polling.
Den Schwedhelm nehme ich mit.
Ja, den Schwedhelm sowieso, den muss ja mit einem nassen Handtuch erschlagen, bevor der mal aufhört, Basketball zu spielen.
Das ist das 3-Assist-Spiel mit dem Schwedhelm.
Ja, ja, der ist super. Ja.
Unglaublich.
Aber wie der Pauling dann nicht nur den Bus im Griff hat, sondern auch jetzt scheinbar die gesamte Vereinsphilosophie und auch tatsächlich die Personalpolitik beeinflussen kann, das ist schon beeindruckend. Respekt.
Ja, der ist also.
Der ist alles.
Wenn du mal vorbeikommen nach Oldenburg, dann verbringst du einen Tag mit dem. Er ist unglaublich. Also. Es ist ein super Kerl.
Eine Liebeserklärung zum Abschied. Ganz hervorragend von Rashid Mahal-Basic. Wir sagen ganz lieben Dank. Liebe Rashid. Grüße.
Ich habe noch eine Off-Topic-Frage, darf ich noch? Du hast...
Bitte.
Danke, das ist sehr nett, weil es geht um eine Instagram-Story von gestern von dir. Da hat man Pokémon gesehen. Jetzt haben wir jemanden in der Redaktion, der sich da sehr gut auskennt und der hat mir geschrieben. Ich kenne mich da nicht so aus, also du musst sagen, falls das nicht stimmt. Es war dein Raichu Typ Elektro Level 73.
Genau.
Er kämpft gegen einen Schnäbedeck Level 38, ein Pokémon des Typs Pflanze und Eis.
Genau.
Ja. Deiner ist mit Level 73 deutlich überlegen. Und warum hast du ihn geschrieben, Help und SOS? Das wollte er wissen.
Ich wollte sehen, ob irgendwer von meinen Instagram-Followern eine psychologische Ausbildung hat und mir psychologisch weiterhelfen kann, dass ich nicht mehr Kinderspiele am Fernsehen spiele und irgendwas aus meinem Leben mache.
Okay.
Das war nicht ans Spiel bezogen. Es war nur peinlich, dass ich mich erwischt habe, wie ich um 11 Uhr in der Früh Pokémon spiele.
Ich verstehe schon, aber du siehst, es beschäftigt mehr Erwachsene. Und dann will er noch wissen, hast du das Raichu entwickelt, also aus Pikachu, sich bewusst dafür entschieden oder hat er es so gefangen oder getauscht?
Ich habe es mit dem Donnerstein entwickelt und herangezogen ans Level 73.
Nice, vielen Dank, er wird das sehr feiern.
Bitte gerne, also immer gerne für Pokémon-Tipps.
Ja, gut. Okay, Rashid, cool. Grüße an den Rest vom Bus und gutes Gelingen morgen gegen Prometheus Patras.
Absolut.
Vielen Dank und wir sehen uns spätestens im Finale.
So sieht's aus. Alles klar,
cheerio. Danke, Rashid.
Ciao.
Ja.
Sorry, das musste noch sein.
Ich habe nichts verstanden von dem, was du gesagt hast. Also
ich doch auch nicht.
Weniger als wenig.
Pokémon bin ich auch raus, aber der Oxy bei uns, der Oxy kennt sich da aus.
Wahnsinn.
Der kennt sich da aus. Und ich habe ihm das geschickt und dann so, kannst du das einordnen? Und da war gerade im Auto und dann irgendwann, okay, ich weiß jetzt. Und die Fragen habe ich.
Ich dachte, Pokémon wäre schon längst wieder out.
Nee, gar nicht. Also nee, ja, es gibt, ich glaube, Rashid spielt auf der Nintendo Switch und da verlängern sie das dann immer. Also die neue Konsole von Nintendo.
Ich dachte, man muss da mit dem Handy durch die Gegend laufen und die irgendwo einsammeln.
Das ist die iPhone-Geschichte. Aber okay. Das gibt es auf, also ursprünglich das bekannteste oder der Durchbruch war ja noch auf dem Gameboy.
Okay, Themawechsel. Unser Podcast neigt sich dem Ende entgegen, Xandi.
Neigt sich dem Ende entgegen.
Wir haben alles drin gehabt.
Noch nicht alles.
Kona 3.
Das ist nicht fair. Also, soll ich jetzt sagen, Roger Federer, Brathendl, Oldenburg, das liebe ich. Modern, aber irgendwie.
So ist diese Rubrik. Modern, aber irgendwie. und ich greife wieder zurück auf die sehr umfangreiche Mail von Sebastian Lebeck. Vielen Dank dafür, denn er hat uns auch noch einen Körner 3-Vorschlag geschrieben.
Okay.
Und der ist relativ entspannt. So können wir reingrooven ins neue Jahr 2020, in die neue Dekade, Körni.
Mhm.
Ja, bist du bereit?
Okay.
Deine Top 3 Bücher, egal ob Belletristik oder Sachbuch.
Na gut, das mag jetzt sehr, sehr profan klingen, aber ich glaube, mein All-Time-Lieblingsbuch ist tatsächlich Der Fänger im Roggen. Also okay. man liest das mit 16 und 17 war es, glaube ich, so richtig klassisch. Also wenn man das als 16, 17-Jähriger liest, kann man nicht anders als dieses Buch unmenschlich geil zu finden.
Ja,
sowas wie Der kleine Prinz. Sowas,
ja,
ne? Das liest du einmal und denkst dir,
okay. Aber halt in der Pubertät.
In der Pubertät, genau.
Der kleine Prinz der Pubertät.
Genau. Ansonsten.
Also Sachbücher sind ja auch erlaubt.
Ja, Sachbücher sind auch erlaubt. Ich will aber jetzt tatsächlich keinen Quatsch sagen. Jonathan Franzen.
Okay.
Bin ich natürlich ein großer Fan von. Also von diesen Erzählungen, so richtige, wie soll man das sagen, richtige Wälzer.
Mhm. Kenne ich nicht.
Ach so, das ist so ein amerikanischer.
Ist das so,
so
Science-Fiction-mäßig?
Nee, das ist tatsächlich
Jonathan Franzen.
Genau.
Ah ja, okay.
Das ist so ein Typ, der so richtige Schwarten schreibt. Und die Corrections, das Buch von ihm, das ist das, was ich auch super gut finde. Aber ich, Top 3 Bücher, sowas ist immer wahnsinnig schwer.
Wahnsinnig schwer. Vielleicht noch ein Sachbuch dazu. Wir hatten ja neulich The Great Novitzki zum Thema. Ich habe es immer noch nicht gelesen. Hast du es gelesen? Kumpel hat mir geschrieben, ich soll es unbedingt lesen.
Ja, es ist, ich stecke so mittendrin, weil ich habe momentan 3 Bücher parallel. Ich lese ein Buch über die Entstehung der Indianer und das ist wirklich super gut.
Der Native Americans, meinst du?
Nee, man, das Buch heißt, hat Indianer auf dem Titel, im Titel, und dann darf ich es auch verwenden. Ein Sachbuch noch, mein Himmelswillen.
Weil du vielleicht dein eigenes Pokerbuch.
Ah, in your face, natürlich, die 10 goldenen
da
Regeln.
Helf ich, 10 des goldenen
Pokerspiels.
Da helfe ich dir doch gerne.
Also, längst vergriffen natürlich.
Längst vergriffen.
Ja, ich lese so Sachbücher, ich kann das gar nicht. Ach, ich nicht.
Magst du nicht?
Doch, also,
kommt davon,
von Richard Dawkins.
Ja, das sagt mir was. Was war das nochmal?
Das ist meines Erachtens ein Autor, der sehr, sehr unterschätzt wird.
Britischer Zoologe, theoretischer Biologe, ne, das.
Genau. Okay. Und da muss ich mir jetzt eins aussuchen von denen, die er geschrieben hat. Das ist ja einer der größten Atheisten dieser Welt und deswegen kann man da eigentlich im Grunde jedes nehmen. Aber ja, ein Buch von Richard Dawkins.
Okay, also wenn ich überlege, Belletristik, kennst du Martin Suter? Magst du den? Der Schweizer?
Mhm.
Ja. Magst du?
Habe ich nicht auf der Liste, was
also
ich
da,
von dem
da
gelesen
ich,
haben könnte.
Fast alles. Dunkle Seite des Mondes ist das bekannteste,
okay.
Verfilmt wurde, glaube ich. Habe ich aber noch nie gesehen, den Film. Da würde ich den nennen. Bei Sachbüchern / Basketballbüchern hat mich das Book of Basketball von Bill Simmons schon sehr geprägt, wie unterhaltsam man Basketballgeschichte aufbereiten kann. Das war unglaublich. Also das war wie eine, ja. Ab dem Zeitpunkt habe ich irgendwie Sportberichterstattung auch anders gesehen, als ich dem Typen angefangen habe zu folgen. Im Prinzip, er polarisiert ja auch sehr, aber egal, würde jetzt zu weit führen, aber das würde ich auf jeden Fall auch nennen. Drittes jetzt auf die Schnelle ist tatsächlich auch schwer. Ich hatte damals, also weil du Fänger im Roggen genannt hast, ich fand damals, als wir das Parfum lesen mussten, als das neu war, war das schon sehr cool.
War ein super Buch.
Also das war so spannend.
Dafür ist das Nachfolgebuch mit der Taube eines der schlechtesten Bücher,
okay, das
kenne ich
nicht, das kenne ich nicht. Ich fand ja auch den Film einigermaßen gelungen, das haben sie schon ganz gut hingebracht. Ja,
gut, dann kann man erkennen,
vielen, vielen Dank für die Zuschrift. Also Vorschläge, Körner 3, Trivia, whatever. An Abteilung basketball@gmail.com. Bitte sehr. Wir nehmen das gerne entgegen.
Ich habe
übrigens
sehr viel gelesen von den Zuschriften
und
möchte mich dafür bedanken. Also ich habe die wirklich viel gelesen und da waren viele Anregungen bei.
Auch vielleicht auf Twitter, auch vielen Dank da. Also wir antworten ja nicht immer, aber manchmal.
Ich bekomme auch immer ein paar Direktmessages auf Twitter, die versuche ich zu beantworten. Also auch lange, lange Anregungen von Hörern, was gut und was schlecht ist. Das lese ich alles, das nehme ich alles auf und
wenn du wieder mal pro.
Wir müssen jetzt tatsächlich gleich Schluss machen, weil ich
wann
muss.
Wann musst du denn?
Ich muss gleich los.
Achso, nee, stimmt ja nicht.
Ich muss ja noch das Gebäude wechseln.
Nee, du musst ja noch das Gebäude wechseln.
Ja, ja.
Es war mal, genau, da sagst du.
Tschüss!
So wie wir.
Bis zur nächsten Woche. Alles Gute, gute Zeit.
We treat people here with complete respect. This is Germany.